Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Vor einer Woche hat der BKB-Anlagechef Sandro Merino hier in dieser Sendung gesagt, dass ihm die Börsenkurse ein Geschmauch sind von der Höhe und dass BKB darum Gewinnmitnahmen durchgeführt hat. Eine Woche später sitzen wir am gleichen Ort und stellen fest, wir haben mutmaßlich einen Wahrsager hier am Tisch. Ja. Damit ganz herzlich willkommen. Gute so habe ich es noch nie angekündigt. Als Wahrsager ist fast ein bisschen herabsetzen, so meinen natürlich nicht. Nein, sie
ich fasse es jetzt mal als Kompliment.
Natürlich, sie können natürlich ganz genau in ihrer Arbeit alles analysieren. Aber es ist schon interessant, sie haben wirklich das Gefühl gehabt, die Kurse sind am oberen Limit. Und wenn wir jetzt eine Woche später hier im Prime Invest anschauen, ist tatsächlich das passiert. Also letzten Freitag sind die Börse ziemlich deutlich runtergefallen, also schmerzhaft runtergefallen. Über das werden wir heute ein bisschen reden. Auch über die neueste Entwicklung im Iran, die uns beschäftigt, aber dann auch noch ein bisschen über Partners Group reden und Private Equity, ein Thema, das in der Sonntagspresse auch gross gekommen ist. Mhm. Aber fangen wir mal an. Was ist eigentlich passiert in den letzten 7 Tagen, seit wir die Sendung aufgezeichnet haben? Jetzt zeichnen wir am Montag auf.
Ja, also die Entscheidung Ende Mai, das war so um den 26. Mai gewesen, also ist doch wieder fast ungefähr zwei Wochen her, haben wir einfach unsere inzwischen deutlich angestiegene Übergewichtung von Aktien reduziert. Und das ist eigentlich aus dem Eindruck motiviert gewesen, dass die Lösung vom Konflikt mit der Verhandlungslösung, dass das alles schon positiv eingepreist gewesen ist. Oder es ist relativ viel Optimismus im Raum gewesen, dass jetzt die langwierige Suche nach einer Verhandlungslösung und nach einem definitiven Frieden und vor allem nach einer Öffnung von der Strasse vom Hormuz gelingt. Und das ist irgendwie aus unserer Sicht im Markt schon eingepreist gewesen. Und dann haben wir gefunden, ja, also besser als so kann es fast nicht werden. Und vor allem mit doch über 5% Übergewichtung bei Aktien haben wir gefunden, jetzt sind wir doch recht sportlich, also recht wagemutig unterwegs mit der Positionierung. Und darum haben wir das ziemlich deutlich reduziert.
Und dann ist es gekippt letzte Woche. Was ist der Grund? Also am Freitag
vor allem. Ja, gekippt. Ich würde es noch nicht sagen, es ist gekippt, ja, aber wir haben die Volatilität. Wir haben am Freitag den Nasdaq kam, der 4% im Minus war am Freitag. Heute ist er wieder 1,25 im Plus. Also ich weiß nicht, ob es eine definitive
aber Stimmung ist. Aber asiatische Börsen haben ja auch runtergefallen. Also was ist denn der Grund? Ja. Was ist passiert? Oder ist es einfach wirklich Volatilität?
Ja, es sind auch verschiedene wieder schlechte Nachrichten gekommen zum Waffenstillstand, wo eigentlich nur noch theoretisch einen ist, praktisch wird er jeden Tag mehrmals gebrochen. Auch jetzt am Wochenende und in der Nacht auf den Montag. Und der Donald Trump hat so ein bisschen frustriert und hilflos gewirkt. Hat am Freitag gesagt, ja, vielleicht gäbe es über das Wochenende Verhandlungen, vielleicht auch nicht. So nach dem Motto, keine Ahnung, was da passiert. Und wenn er das sagt, wer soll es denn sonst wissen, oder was jetzt mit diesen Verhandlungen läuft und nicht läuft. Und auch heute ist es relativ chaotisch. Offenbar versuchen die Amerikaner, die Israelis von weiteren Angriffen auf den Libanon abzuhalten. Es hat auch ein Hin und Her von Raketen gegeben zwischen Israel und Iran. Und es ist ein bisschen ein Durcheinander von Statements und Gegenstatements. Also man hat nicht den Eindruck, dass man an einer Verhandlungslösung ist, aber das kann ja trügerisch sein. Jedenfalls haben wir uns ein bisschen mit dem Schritt ein bisschen befreit oder vom Druck, dass wir eine Verhandlungslösung unbedingt brauchen, um unsere Position zu rechtfertigen. Mhm. Haben wir gefunden, es ist ein guter Moment, um ein bisschen offener zu sein, ergebnisoffener zu sein von der Anlagestrategie.
Wenn man so die Börsenkommentare gelesen hat, dann hat man auch daraus die Erkenntnis können ziehen, dass es eigentlich wieder die absurde Situation ist, dass eigentlich Good News, ich glaube Arbeitsmarktdaten in den USA, Good News dazu geführt haben, dass die Börsen gefunden haben, das ist nicht so toll, weil einfach der Ausblick auf sinkende Leitzinsen natürlich im Hintergrund. Ja. Ist das korrekt?
Ja, also das hat uns schon seit einigen Monaten ein bisschen überrascht. Oder? Wir haben Ende letzten Jahr gesagt, der Markt erwartet 4 bis 6 Leitzinssenkungen in den USA für den Dollar. Die Erwartung ist jetzt vollkommen verschwunden. Jetzt erwartet man eigentlich 2 Zinserhöhungen bis Ende Jahr. Und das ist doch eine Leitzinsdifferenz in der Erwartung, oder? Von über 1%, die jetzt, also höher ist. Mhm. Und in der Regel sind so grosse Leitzinsdifferenzerwartungen, oder? Wenn sich das verändert, hat das schon Wirkung auf Bewertungen von Aktien, oder? Weil höhere Zinsen heisst ja, tiefere heutige Werte, also tiefere Barwerte von künftigen Gewinnen. Und das ist ja, was eine Aktie letztlich ökonomisch ist. Es ist ein Besitz von künftigen Gewinnen von Unternehmen. Oder? Das gibt den Wert heute. Ja. Und wenn die Zinsen steigen, wird das weniger. Und das ist quasi spurlos an der Börse vorbei. Wir haben neue Rekordstände. Und das ist eigentlich so ein bisschen eher sehr gut gelaufen, sagen wir mal.
Ja, also eigentlich gegen den Sinn, was eigentlich müsste haben, gegen die Logik.
Ja, die Logik. Es gibt natürlich einen Grund, warum es so gut gelaufen ist, und das sind einfach die sehr stark sprudelnden und wachsenden Gewinne in dieser ganzen KI-Geschichte, okay. Oder? Und das hat dem Ganzen so viel Stabilität und Auftrieb gegeben, dass quasi trotz einem ganzen Prozent höheren Zinserwartungen mit den Aktienkursen eigentlich weiter steigende Entwicklung beobachtet worden ist. Oder? Aber das sollte einem dann so ein bisschen nervös machen, oder? Sag jetzt mal. Also,
ja, und jetzt haben wir ja ganz viel Entscheid, was Leitzinsen anbelangt vor uns. Und wenn ich es bis jetzt interpretiert habe, ist es nicht so prickelnd für Anleger. Also es sieht nicht nur aus, dass da viel Fantasie rum für steigende Kurs. Aber sag jetzt mal, was sind jetzt für Entscheid, die anstehen, warum sind die wichtig?
Genau, das ist interessant in den nächsten zwei Wochen. Zum einen in dieser Woche am Donnerstag ist die EZB dran mit dem ordentlichen Zinsentscheidtermin am Donnerstag.
Also Europäische Zentralbank.
Europäische Zentralbank. Mhm. Da wird Christine Lagarde dürfte Zinsen um 0,25% erhöhen, auf 2,25%. Das ist einfach aufgrund von der doch recht hohen Inflation, um die 3% in der Eurozone. Und das ist der erste Zinsentscheid, fällt diese Woche. Und dann in der nächsten Woche zuerst am Mittwoch die FED. Das ist eigentlich das Spannendste.
Ja.
Und am Donnerstag eigentlich aus Sicht der Märkte, so wie das aussieht im Konsens, die Schweizer Nationalbank mit der Nullrunde. Also sie blöhnt der Leitzins bei Null.
Okay,
bei
0%. Reden wir über die USA. Da hat es ja auch Präsidiumswechsel gegeben, oder?
Ja.
Da ist natürlich vom Präsident von Amerika die Erwartung, einfach möglichst tiefe Zinsen. Natürlich ist die Notenbank ja unabhängig. Was erwarten Sie?
Ja, wir haben am Freitag gute Arbeitsmarktzahlen gehabt. Das heisst, der Arbeitsmarkt ist robust.
Ja. Gerade deshalb sind die Kurse aber, das ist ja das Absurde, oder?
Ja, weil das ist natürlich dann quasi, wenn jetzt der Arbeitsmarkt würde sehr schwach aussehen,
dann muss es ankurbeln,
dann
oder?
Dann könnte ja durch die Notenbank im Rahmen vom Doppelmandat Vollbeschäftigung und Preisstabilität, können sie quasi Preisstabilität opfern auf dem Altar von der Vollbeschäftigung. Aber das ist jetzt nicht plausibel. Also das ist nicht so. Die Beschäftigung ist gut. Das heisst, es eröffnet der Notenbank im Prinzip jegliche Tür zum Zinsen erhöhen. Oder? Und die Inflation ist ja fast bei 4%.
Ja, das ist sehr hoch.
Das ist sehr hoch für die USA. Also das ist eigentlich nicht.
Und das wird ja auch so bleiben, solange der Irankrieg und die Erdölpreise so hoch sind, oder? Das wird
wahrscheinlich es gibt natürlich eben, der Arbeitsmarkt ist relativ robust, also das boomt und der Ölschock ist natürlich einmalig, aber es gibt zwei Rundeneffekte, oder, wo dann Preise weitergegeben werden, von der Energie in andere Bereiche. Also es ist ein bisschen unklar, also wir haben ja schon vor dem Ausbruch vom Irankrieg erhöhte Inflation gehabt, das ist jetzt nochmal mit einem Ölpreis oder Benzinpreis, Energiepreisschock nochmal angekurbelt worden, aber eigentlich spricht alles dafür, dass die FED Zinsen erhöhen müsste, oder? Aber
ist das an den Märkten schon eingepreist?
Ja, ich glaube, die Märkte sehen ein bisschen eine Pattsituation, oder? Dass die neuen Mitglieder, Kevin Warsh, der neue Notenbankpräsident, der lässt relativ dovish, also Tauben, also tiefe Zinsen will er haben, aber wird wahrscheinlich nicht eine Mehrheit finden. Es ist ja qualifiziert, also eine einfache Mehrheit, die entscheidet, und wahrscheinlich kriegen sie Zinssenkungen nicht durch. Mhm. Aber Zinsenerhöhungen vermutlich auch nicht. Deswegen ist es eine Pattsituation und werden wahrscheinlich die Zinsen unverändert lassen am nächsten Woche am Mittwoch. Okay. Und die SNB ist in einer relativ einfachen Situation, weil wir haben moderate Inflation, ist sogar leicht gefallen, jetzt im Mai. Gesamtinflation ist, glaube ich, bei 0,6, wenn ich mich richtig erinnere. Also weit unter 1%. Also keine besonders hohe Inflation in der Schweiz. Und das bedeutet, dass die Zinsen dort lassen, wo sie sind, bei 0, ist relativ wahrscheinlich, also ziemlich wahrscheinlich für den nächsten Donnerstag, also nächste Woche am Donnerstag. Und somit ist, glaube ich, die Spannung vor allem auf die Frage, was die USA macht, vor allem wie sie es auch begründet und was der Ausblick wird sein für Geldpolitik.
Bevor wir noch zur Partners Group kommen, würde ich gerne diesen Themenblock noch abschließen mit der letzten Frage. Was erwartet Sie denn an der Börse für eine Stimmung in den nächsten 7 Tagen? Wird es
volatil
bleiben? Was erwarten Sie? Oder sind Sie immer noch an der Seitenlinie? Sie haben letztes Mal gesagt, dass Sie eigentlich parkiert und warten.
Ja, wir warten jetzt. Wir haben jetzt so den Bogen abgeschlossen. Wir haben Ende März, Ende Februar mit Ausbruch vom Krieg gesagt, in der Regel sollte man in solchen Phasen sogar die Aktienquoten erhöhen. Man kriegt eigentlich Einstiegsopportunitäten. Und das haben wir auch gemacht. Mhm. Und jetzt sind wir in einer neuen Situation, weil jetzt droht das Szenario irgendwie ein bisschen chronisch zu werden, oder? Dass die Strasse vor muss, ist jetzt schon mehrere Monate zu. Und, es ist sehr schwer zu sagen. Und weil wir eben keine sehr klare Meinung haben, haben wir die Aktienquote näher an neutral
abgekommen. Also weiterhin abwarten.
Genau.
Gut, jetzt Partners Group ist eine sehr bekannte Investmentgesellschaft, ist börsenkotiert, kommt aus der Schweiz.
Ja.
Mit prominenten Aushängeschildern, die das Unternehmen auch aufgebaut haben, Mitinhaber sind. Und ist jetzt sehr negativ in Schlagzeilen gekommen. Sie haben das im Newsletter, wo Sie einmal in der Woche veröffentlicht auf bkb.ch, als Beispiel thematisiert für die sogenannte Private Equity mir ist aufgefallen, Sie haben das relativ kritisch beurteilt. Zuerst einmal, was ist eigentlich passiert bei der Partners Group, wenn Sie das uns als Laie mal ganz einfach könnten benennen, die haben ja starke Einbrüche gehabt im Aktienkurs.
Also was man gesehen hat, von den Fakten her, die Partners Group Aktie ist relativ abrupt um rund 20-25% gefallen.
Das sind Milliarden.
Year to date. Und dann auch an einem einzigen Tag relativ stark. Und es hat einfach damit zu tun, dass das passiert ist, was eigentlich bei Private Equity Anlagen passieren kann. Nämlich, dass der Fonds geschlossen wird und dass keine Rücknahmen möglich sind. Und grundsätzlich gehört das zum Private Equity. Also, sind illiquide Anlagen.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Partners Group? Wenn man das noch versteht, oder? Wenn jetzt jemand eine Aktie hat bei dieser Firma und das jetzt.
Ja, also, Partners Group macht verschiedene Sachen, aber ein Anbieter von Private Equity Anlagen, der sammelt Geld von Investoren.
Ja.
Und dann im Fonds rein, der Fonds kauft dann Unternehmensbeteiligungen. Sechs Kredit- oder Aktienbeteiligungen. Und das sind aber Unternehmen, die nicht an der Börse sind. Und die Unternehmen sind dann quasi von diesen Investoren in den Fonds sozusagen in Besitz. Die kaufen die Unternehmen. Aber die Bewertung von diesen Unternehmen ist natürlich nicht ganz scharf, oder? Weil man nicht genau kann wissen, was ist das Unternehmen heute wert. Ja, das ist so viel wert, wie jemand dann effektiv zahlt, um es zu übernehmen. Und die Idee ist ja, dass man die Unternehmen entwickelt und entweder verkauft irgendwann oder an die Börse bringt. Das ist dann ein IPO, oder?
Ja.
Und das heisst, man kauft etwas, wo halt nicht liquid ist. Es ist, wenn ich, es gibt auch andere illiquide Anlagen, Kunst es gibt auch Fonds, die kaufen seltene Bordeaux, oder? Und die Private Equity Anlagen, meine, die sind schon rational im Sinn, man kann natürlich ein Unternehmen schon ungefähr bewerten. Das macht ja, das hat einen Businessplan, das hat entweder macht schon Gewinn oder es hat einen Plan, der es verfolgt und dann schaut man halt, wie zuverlässig oder wie nachgewiesenermassen das Unternehmen auf dem Plan ist. Es gibt Revisoren, es gibt Regulierung. Aber grundsätzlich, wenn alle den Fonds wollen verkaufen gleichzeitig, dann ist das Geld liquid im Fonds nicht da. Es sind einfach Besitz.
Ja, man müsste dann eigentlich notverkaufen für die Firma oder was
auch immer. Genau, dann muss man den
Fonds. Das ist jetzt genau passiert bei der Partners Group. Also es hat.
Also nicht nur bei der Partners Group, die ganze Anlageklasse Private Debt und Private Equity hat jetzt halt die Erfahrung gemacht, dass es hat mehr Investoren gegeben, die aussteigen und liquidieren, als solche, die neu dazugekommen sind, oder?
Ja, also es hat Vorwürfe gegeben, dass die Bewertungen zu hoch seien bei der Partners Group, wo sie da in Unternehmen drin ist. Und dann hat es natürlich keine Reaktion gegeben, alle haben aus oder viele. Und dann hat man gesagt, stopp. Und das darf man auch, das ist legal.
Ja, ich bin nicht überrascht, dass die verkaufen wollen, natürlich dann Vorwürfe machen, warum sie das Geld nicht bekommen, wo sie aussteigen wollen. Allerdings muss ich sagen, es weiss jeder, dass man eine illiquide Anlage hat und dass man genau damit rechnen muss, dass man es nicht dann verkaufen kann, wenn man will, sondern dann, wenn die Liquidität und der Verkauf möglich ist. Und das finde ich dann ein bisschen scheinheilig, dass professionelle Investoren sagen, sie sind überrascht, dass sie es nicht verkaufen können. Also das finde ich dann
so. Aber ich spüre da schon sehr kritische Haltungen über diese Branche.
Das ist das falsche Wort. Ganz kritisch ist das falsche Wort. Ich finde einfach, jeder, der in Private Equity investiert, muss einfach sagen, ich investiere in etwas, das ich 8, 10, 12 oder 15 Jahre halte. Und ich weiss, wenn ich investiere. Ich kann in 5 Jahren nicht einfach auf Knopfdruck liquidieren. Es geht einfach nicht.
Ja.
Und wenn man das verdrängt oder wenn einem gesagt wird, ja, man kann dann schon und so, dann macht man sich etwas vor. Also man muss wirklich bereit sein, für eine lange Zeit, und ich rede so zwischen 5 und 15 Jahren, zu sagen, das Geld ist investiert und ich brauche es nicht.
Hat man dafür höhere Renditeerwartungen?
Natürlich gibt es eine Liquiditätsprämie, oder? Also man macht das ja nur, warum soll man das machen? Also man kann ja eine SMI-Aktie kaufen und die kann ich jederzeit liquidieren, auch in der Finanzkrise oder wenn auch immer, ist nie ein Liquiditätsthema gewesen bei börsenkotierten Aktien, oder? Aber bei Sachen, die nicht börsenkotiert ist, muss sich der Investor klar machen, dass mit dem Teil von meinem Vermögen, da bin ich langfristig investiert und das ist drin und das lässt man reifen und am Schluss gibt es dann vielleicht eine interessante Gesamtrendite. Aber wenn ich denke, in 3 Jahren kann ich dann schon irgendwie aussteigen und wenn nicht, mache ich ein Drama und ich kriege dann das Geld, dann ist man auf dem falschen Dampfer, oder? Mhm. Also da, das finde ich dann immer sehr scheinheilig, wenn institutionelle Investoren dann anfangen, jummern, wenn sie bei deklariert illiquiden Anlagen nicht rauskommen. Also das finde ich dann halt einfach nicht seriös, oder? Also das muss man sich vorher, überlegen und dann ist es, wie es ist. Also von dem her, klar, ich kenne jetzt die intrinsische Fakten von diesen Unternehmen. Also, der Investor hat mehr Informationen. Er weiß natürlich, was er hat. Kann er natürlich auch eine andere Meinung haben zur Bewertung von etwas. Aber da gibt es eine Revision. Also, die Unternehmensbewertungen sind auch methodisch.
Also,
gibt es eine Rechnung, oder? Gibt es eine Modellierung und so weiter. Also, das ist dann auch ein bisschen seltsam, wenn jemand behauptet, dass er falsch bewertet.
Ja, das ist auch ein Geschäftsmodell. Also, offenbar ist ein Geschäftsmodell, dass man solche Nachrichten verbreitet und dann verdient man an der sinkenden Börsenkurs.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Man kann ja nicht direkt short gehen bei so privaten. Ich weiß es nicht. Also,
irgendeine Agenda wird es sicher geben. Vielleicht zum Abschluss hier. Partners Group ist dann echt zuversichtlich. Sie sagen, das haben sie schon mal gehabt in der Vergangenheit. Und dann sind die Kurse gekommen. Sie haben letztens ein Rekordjahr gehabt. Sehen Sie es auch so? Kann man da eigentlich das an der Seitenlinie in Ruhe verfolgen?
Nein, also das Private Equity Geschäft, würde ich sagen, ist seit vielen Jahren am Boomen. Man sieht es ja auch im Aktienkurs von Partners Group, oder? Wo irgendwann UBS überholt hat an Börsenkapitalisierung. Und das ist auch grundsätzlich eine gute Sache, aber man muss wissen, was man macht. Oder es wird dann gefährlich, wenn Investoren mit 100'000 Franken in Private Equity investieren wollen und nachher verschrecken, wenn sie das Geld nicht liquid machen können.
Yeah, yeah.
Das ist dann einfach nicht fair, oder? Und das ist einfach eine Frage von der Transparenz und von der Klarheit über was man macht, oder? Also man sollte sich nicht verführen lassen, in illiquide Anlagen zu investieren, wenn man das nicht kann.
Wenn man es nicht kann, gut.
Genau, ja.
Diese Woche wird noch Geschichte geschrieben. Der Elon Musk geht ja noch an die Börse. Wie sehr ist das bei Ihnen auf dem Schirm? Sie kennen die Hintergründe.
Ja, also da habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht, oder? Weil man darf nicht vergessen, man redet ja immer über ETF und passive Anlagen und wie günstig das alles ist. Was man aber vergisst, ist, oder? Mit passiven Anlagen kriegt der Musk automatisch jeden Betrag, den er will.
Also müssen vielleicht noch ein bisschen sagen, was es geht.
Genau. Also es geht um den Börsengang von SpaceX, oder?
Ja.
Das ist ein sogenanntes Initial Public Offering. Also
das ist private NASA. Aber das
genau.
Ist private NASA,
genau. Wo da ganz ist. Das ist eigentlich der Übergang von Private Equity ins Listed Equity.
Ja. Also
das
ist jawohl.
Genau. Also jetzt wird eine neue Aktie an der Börse geboren.
Ja. Und dann wird ja mit dem historisch viel Geld können.
Und jetzt sind das ja, ich weiß nicht, wie viele Milliarden.
75 Milliarden.
75 Milliarden. Und jetzt würde man ja denken, ja, wie kommen 75 Milliarden zusammen? Oder? Also, ist nicht so einfach, 75 Milliarden Investoren finden. Aber mit den passiven Anlagen, wenn das aufgenommen wird in den amerikanischen Index, dann kaufen ja alle passive
Fonds. Dann läuft das automatisiert?
Automatisch.
Okay.
Also, kein Mensch macht sich nur einen minimalen Gedanken, ob es sinnvoll ist, die Aktien zu kaufen.
Das ist jetzt meine Frage zum Schluss. Ich meine, das ist ja die Unternehmung von Musk macht Verlust. Hohe Verlust. Ja. Ist das seriös, was jetzt hier läuft, aus Ihrer Sicht?
Das ist sehr schwer zu sagen. Was sicher der Fall ist, ist einfach, dass das Geld kommt stand, weil die Volumen in passiven Anlagen so gross sind. Oder wir haben 30% des amerikanischen Aktienmarkt oder sind etwas ist in passiven Anlagen.
Aber wer entscheidet denn, dass das überhaupt reinkommt? Also
niemand. Ist ja Maschine. Es ist ja passiv.
Ja.
Das heisst,
nein, das ist schon klar. Aber wer entscheidet, dass es aufgenommen wird in die Kategorie? Also, dass es 30 kommt?
Letztlich,
Ein Freund von Musk?
Nein, letztlich wird ja so ein Börsengang durch eine Bank organisiert, oder?
Genau.
Und ich glaube, es ist JP Morgan
in dem Fall. Die machen
nicht genau, Geld, genau. Und die machen natürlich etwa 500 Millionen Ertrag aus dem Börsengang, oder? Mhm. Das sind also gigantische Summen.
Und die können entscheiden, dass jetzt hier...
Nein, so die entscheiden gar nicht. Aber sie haben natürlich so viel Kontrolle über eigene Assets, die passiv sind, wo sie im Prinzip...
Aber also, die müssen sie auch können verantworten, dass das seriös ist.
Es ist passiv. Die müssen ja das kaufen.
Mhm. Okay.
Also ein passiver Fonds, ein ETF, muss die Aktie kaufen. Oder, und das sind schon Mechanismen, wo man sich dann schon ein bisschen überlegt, also als CIO denke ich mir dann, Moment mal, früher hat man für 75 Milliarden Initial Investment zusammensuchen, oder? Vor 40 Jahren ist das ein ziemlicher Tanz.
Ja,
gewesen,
ja, ja.
Und heute hat man so viel passive Anlage, heisst einfach, allein der Grund, dass es die Aktie gibt, genügt, dass man sie kaufen muss.
Ja, ja.
Oder? Und das ist schon ein bisschen,
also das finde ich hochheikel.
Ein bisschen schräg, oder?
Ja, das finde ich hochheikel. Genau. Die Frage ist, würde Sie investieren in den Titel?
Ja, es ist ja dann wiederum in einer gesamtdiversifizierten Situation, oder? Ist ja dann nicht so heikel, weil es ist ja dann ein kleiner Teil.
Ist es,
ob ich jetzt da würde die Aktien einzeln kaufen, habe ich mir jetzt gar noch keine Gedanken gemacht. Aber nicht unbedingt. Das ist einfach, ist halt eins wieder eins von diesen sehr spekulativen Investments. Mhm. Oder natürlich kann es einen Hype geben. Tesla und so ist halt auch so eine Aktie, die hypt, aber ich bin jetzt nicht der, der findet, man sollte sättige spekulative Risiken nehmen. Oder? Die sind nicht gut, weil meine, da weiss jeder gleich viel oder, am Anfang. Also es ist einfach nicht unbedingt eine klare...
Und extrem abhängig von einer
genau,
Person.
Genau,
wenn der Musk aus immer gut aussteigt, dann
ist es tot. Einfach, was ich kritisch betrachte, ist einfach der Mechanismus, wie über passive Anlagen für Dutzende von Milliarden Finanzierung gefunden wird, ohne jegliche Analyse. Mhm. Und da findet keine Überlegung statt. Das Geld fließt einfach. Und vor allem, das hat jetzt einfach Dimensionen erreicht, oder, die neu sind. Und das macht mich schon ein bisschen skeptisch. Also, wenn das nur gut geht, denke ich, auf die Länge. Oder?
Gut, genau. Herr Merino, sehr interessant gesehen.
Dank.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Auskünfte in dieser Sendung.
Merci.
Das war TV Prime Invest, unsere wöchentliche Börsensendung, die wir immer hier im Büro von der BKB aufzeichnen, mit Sandro Merino, dem Anlagechef von der Basel Kantonalbank. Die Sendung, die könnt ihr schauen auf YouTube, ihr könnt sie hören auf Spotify oder auf Apple Podcast, und beides, Podcast, Video, findet ihr auch auf primenews.ch. Ich wünsche allen weiterhin eine gute Woche. Adi miteinander.
Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.